der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörenden draußen an den Podcast-Empfängern. Hier ist Lucke und Hengstmann, der, und ich glaube, das hat sich jetzt eingebürgert, Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ich begrüße euch aus Magdeburg vom Krankenbett. Ich habe einen Außenbandabriss, das ist sehr schön. Und ich begrüße in Berlin den einzigen Schwaben mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in der Hauptstadt, Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian. Und du bist, ja, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Genau.
Das dürfte ja unseren, ja, aber wir sagen es jedes Mal neu, weil es...
Genau, das ist ja schön. Ja, ich bin umgeknickt.
Ja, das tut mir leid. Du hast ja in 2 Wochen Premiere mit dem Sommerkabarett.
Genau. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, meine Rolle komplett auf Sitzen umzuschreiben. Ne? Nein, es geht schon. So ein Bänderriss im linken Fußknöchel, das klingt immer ganz schlimm, aber es geht. Also ich kann tatsächlich laufen. Ich habe eine Bandage um den linken Knöchel. Das drückt das ganze Blut in mein Herz und deswegen bin ich so emotional gerade.
Ja, klingt nicht so gesund, aber ja, wir hoffen, dass wir die nächste halbe Stunde hier... Also
genau, mehr interessiert dich ja auch nicht, ne?
Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Ja, politisch war jetzt die Woche nicht so viel los. Reden wir mal ganz kurz über Bremen. Das endgültige Wahlergebnis steht fest, also das offizielle
vom genau, das haben sie dann doch am Donnerstag, am Feiertag wohlgemerkt, wow, noch eingespielt. Ja, keine weiteren Überraschungen. Die FDP hat es tatsächlich geschafft in beide Landtage, also sozusagen in den Bremer, im Bremer Teil und im Bremerhavener Teil. Bremen 5,1% mit knapp 600 Stimmen mehr als nötig und Bremerhaven 5,2 sogar, also da ist noch, wow, was, da ist noch was zu holen, mit knapp 400 Stimmen mehr als möglich, weil das ja viel kleiner ist. Also wenn die jetzt nur 1000 Stimmen weniger hätten und die 1000 sich auf beide Teile gut verteilt hätten, wären sie gar nicht in der Bürgerschaft. Aber gut, man würde es vielleicht nicht merken.
Also wie gesagt, ich bin eh raus aus unserer Wette, weil ich gesagt habe, gar keiner mehr. Und du musst jetzt hoffen, dass NRW und Bayern schief geht.
Genau, so. Apropos, wir hatten ja scherzhaft gefragt, wer wird deutscher Meister dieses Jahr? Hatten wir, oha, dann als Frage nicht ganz zugelassen, weil es ja, ja. Aber genau, tatsächlich, jetzt sieht es ja für Dortmund besser aus als für Bayern.
Sagte der Fußballexperte Tilman Lucke. Wir können ja kurz über die Aufstellung von Dortmund reden. Nein, keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass Bayern, das habe ich jetzt irgendwo gelesen, 10 Jahre in Folge jetzt deutscher Meister war.
Ja.
Das heißt, falls mein Sohn, der 6 ist, sich für Fußball interessieren würde, würde es ihm gehen wie die ganzen Menschen, die jetzt gerade so 18 geworden sind, deren Weltbild zusammengebrochen ist, als Angela Merkel auf einmal nicht mehr Bundeskanzlerin war.
Ja.
Das war ja wie bei uns damals, als wir sagten, wie... Kohl ist nicht mehr Kanzler, das ist doch ein Wort, Bundeskanzler Kohl. Das war für mich in der Kindheit, war das ein Wort.
So wie Bahnchef Medern, auch immer der, ja, Vorname, genau, von Herrn Medern war und keiner weiß, genau, wie der Bahnchef wirklich heißt.
Genau. Ja, also ja, Bremen ist erledigt.
Ist nicht durch, also reden. Die Sondierungsverhandlungen laufen noch. Entweder
können wir ja schon eine Prognose abgeben?
Na, ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die CDU mitregiert, mhm, statt dass, also die SPD und die CDU statt Rot-Grün Rot, mhm, einfach weil es nur 2 Partner wären und weil die Grünen intern, glaube ich, viel Stress machen und ja, möglicherweise da es starke Kräfte gibt, die in die Opposition wollen nach dem großen Verlust. Also könnte man abwarten. Das wird aber, also letztes Mal war es so, bei der letzten Wahl, da wurde der Bürgermeister erst 3 Monate nach der Wahl gewählt. Also die haben Zeit. Es steht ja jetzt gerade auch nichts Wichtiges.
Genau. Wobei man sagen muss, wenn ich richtig informiert bin, ist Bremen das letzte Bundesland, was eine 4-jährige Legislaturperiode hat. Mhm. Alle anderen haben ja jetzt inzwischen 5 Jahre. Das heißt, eigentlich müssen die sich ja noch mehr beeilen, weil die haben ja nie so viel Zeit.
Ja, genau. Und das wird auch so bleiben, denn es gab auch kürzlich eine Volksabstimmung, um das zu ändern, also die Verfassung zu ändern. Und die ist aber abgelehnt worden. Das heißt, das wird so schnell nicht wieder angepackt. Es wird das einzige Bundesland bleiben mit 4 Jahren. Aber das ist jetzt interessant, wo du drauf kommst, der Bundestag soll ja künftig auch alle 5 Jahre gewählt werden.
Naja, ist das jetzt in dem neuen Wahlgesetz schon drin?
Nee, das ist im Wahlgesetz nicht, aber auch mit ähnlicher, mit ähnlicher Autorität, weil es gab ja eine Wahlrechtskommission, die sich, genau, unter anderem damit beschäftigt hat. Die hat kürzlich ihre Empfehlungen vorgelegt, also nach dem Wahlrechtsbeschluss, aber jetzt kürzlich, wo das eben als eine der Hauptänderungen jetzt außer der Änderung des großen Wahlrechts drinsteht. Und das hat die Unterstützung und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es kommt von der gesamten Ampelkoalition und der Union. Das heißt, die 2-Drittel-Mehrheit wäre erreicht. Anders verhält es sich mit der Absenkung des Wahlalters. da ist die Union dagegen und dann wird es schwierig, das noch irgendwie durchzudrücken.
Naja, wenn es nach der Union ginge, müsste man das Wahlalter wahrscheinlich auf 55 anheben.
Ja, genau. Und auch wieder das Dreiklassenwahlrecht einführen und so weiter.
So. Also, da müsste man, das wäre aber gar nicht so schlecht, so eine schöne Drei-Stände-Gesellschaft. Ne? Klerus, Adel und Bürgertum, aber wir machen nicht Klerus und Adel, wir machen, ja weiß ich nicht, Konservative ist ein Stand und dann hast die Rechtsradikalen ist der zweite Stand und die Linken, das wäre der dritte oder so, keine Ahnung. Ja, warum nicht?
Naja, ein bisschen oder Absolutismus. Die politische Klasse wäre ein Stand, also die Politiker so. Selber. Und dann genau. Die. Und die Journalisten und Kabarettisten so ein bisschen als Schmeißfliegen wären dann der zweite Stand, die genau. So drum rumschwirren.
Und dann kommt das normale Volk, was von Politik keine Ahnung hat. Genau. Du, war nicht alles schlecht im Absolutismus.
Ja, aber sag mal, was hältst du denn jetzt zum Beispiel von dieser, also von einer Absenkung des Wahlalters bei Bundestagswahlen auf 16?
Ach naja, das sind ja alles so willkürlich gezogene Grenzen. Ja, also ob man nur mit 18 volljährig ist oder mit 17 oder mit 21, das ist ja alles relativ willkürlich. Ich weiß nicht, ob es dazu wirklich vernünftige wissenschaftliche Erhebungen gibt, weil es ist zum Beispiel so ausgewachsen, ist eine Frau meistens mit 16, ein Mann meistens mit 1 oder 22. Das heißt, danach kannst du schon mal nicht gehen. So, dann geht's nach der Geistchenreife. Ich sag mal so, wir haben alle Menschen in unserem größeren Bekanntenkreis, die, und wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber die, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre älter sind als wir, wo wir auch sagen, naja, so ein bisschen Bildung und Reife wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Also, darum, pass auf, grundsätzlich, ich als Linker bin natürlich immer eher für die Absenkung des Wahlalters, weil ja in den jüngeren Wahlgruppen, also sozusagen die linken Parteien immer eher bevorzugt werden. Also wäre ich durchaus dafür, aber ich habe mal in der Schülerzeitung, als es darum ging, das Wahlalter auf 0 runterzuschrauben, gab es mal eine Initiative in den 90er Jahren, die hier in Sachsen-Anhalt zumindest, die hieß Krätze, mit Ä jeweils, Krätze, also Kinderrechtszänker, da müssen auch Kreative am Werk gewesen sein, die wollten das Wahlalter auf 0 runterschrauben, also da wäre ich dann schon dagegen. Also die Frage ist ja auch, die wollen ja die Strafmündigkeit jetzt immer auch von 14 auf 12 runterschrauben, wo ich auch immer denke, ja, also ich sehe das da immer mit der Wissenschaft. Wenn es wissenschaftlich begründbare Belege dafür gibt, dass das sinnvoll ist, macht es. Wenn nicht, lasst es. Ja. Das Schöne ist ja an demokratischer Politik,
die machen das nicht.
Naja, weil es bleibt ja immer eher der Status quo. Also, dass sich was ändert, ist ja unwahrscheinlicher, als dass es so bleibt. Ja. Aber sagen wir mal so, ich wäre jetzt nicht dagegen.
Ja, also, wie gesagt, wenn man wissenschaftlich untersuchen könnte, wo überall auf der Welt mit 16 oder 17 gewählt wird, in Griechenland zum Beispiel ab 17, ja, super Wahlergebnis, dürfen die jetzt bald wieder wählen. Dann in Österreich gibt es das Wahlergebnis ab 16, ja, auch super Ergebnisse. Und in Brasilien, also muss man sagen,
es bringt nichts.
Es bringt nichts. Fehlt nur noch, dass die USA das einführen, aber gut, da wissen wir ja, wie das sich mit Verfassungsänderungen verhält. Genau, und bei uns ist ja das Stichwort Verfassungsänderung. Der Bundestag hat ja dem seine sozusagen das, also die Rahmengesetzgebung für die Bundestagswahl, die steht ja im Grundgesetz. Und ach. Deswegen wurde, also eben, ja, das. Das ist,
steht
also
das 4 Jahre drin?
Das steht 4 Jahre drin. Na, das, okay. Das ist auf jeden Fall klar, weil ansonsten wäre ja Tür und Tor geöffnet, die Wahlperiode zu verlängern. Aber es steht eben auch drin, das Wahlalter.
Und das wurde ja bereits. Also müsste man die Verfassung ändern. Ja. Und das geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat.
Genau. Ne? Und es gab ja schon mal eine Änderung in den 70er Jahren von 21 auf 18.
Genau.
Seltsamerweise steht ja drin, also das Wahlrecht zum Bundestag, das aktive Wahlrecht hat man mit der Volljährigkeit und das passive Wahlrecht hat man mit 18 Jahren. Das hat historische Gründe, weil man nämlich zuerst das aktive Wahlrecht gesenkt hat und da stand noch 21 beim passiven und dann hat man später das passive auch auf 18 gesenkt.
Übrigens, es ist ja tatsächlich so, volljährig, erwachsen gilt man in Deutschland nach wie vor erst mit 21, fällt mir gerade ein.
Ach so, vorher ist man heranwachsend, ja.
Ja, ja, genau. Also du bist, aber das Erwachsen spielt im Gesetz nee. So gut wie keine Rolle.
Genau,
aber
also ich glaube, es ja, die so genau wörtlich wird es da jetzt nicht drinstehen, erwachsen, sondern da steht volljährig. Und 21 ist dann eben nochmal eine Zusatzgrenze für die Heranwachsenden.
Also soweit ich das weiß, das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber hey, dafür sind wir ja bekannt. Ja. Vielleicht muss ich mich dann nächste Woche im Podcast mal korrigieren.
Ja, aber tatsächlich, und es ist ja so, die Europawahl, das darf man ja jetzt beim nächsten Mal, das war ja im November die eine Änderung, die darf man dann schon mit 16 wählen, weil es dafür keine Verfassungsvorschrift gibt. Das konnte die Ampelkoalition allein machen. Und in manchen Bundesländern, unter anderem Bremen, wo das neulich war, hat es die jeweilige Koalition gemacht. Und das ist eben unterschiedlich. Meistens steht es dort auch in der Verfassung, aber dann schafft man es eben. Sogar Baden-Württemberg mit Grüne und CDU haben also auf Druck der Grünen das in den Koalitionsvertrag geschrieben und neulich auch umgesetzt. Das heißt, in ungefähr 5-6 Bundesländern, Schleswig-Holstein kommt, gehört noch dazu, und Brandenburg und das Saarland, glaube ich, ja.
Bei uns ist das auch immer wieder in Sachsen-Anhalt in einer Diskussion und eigentlich dachte ich, sie hätten es schon geändert, aber sie haben es bei uns, ist glaube ich, immer noch 18. Aber ja, ist mir egal, ich bin 45.
Genau.
So, da wir gerade über absolutistische Diktaturen gesprochen haben, reden wir über die Türkei. Nun ist es ja so, das Wahlergebnis ist, glaube ich, jetzt durch. Es ist klar, dass Recep Tayyip Erdogan mit ungefähr 5, du hast sicherlich die genaue Zahl.
Genau, 49,5% im ersten Wahlgang.
Genau. Und
so nennen wir ihn. Ja, der hatte 44,9, also knapp 5 Prozentpunkte dahinter.
Und jetzt hat sich dieser Öner Ömer, keine Ahnung, es ist auch ein bisschen, ich kann mir die Namen nicht merken, wahrscheinlich weil sie auch nicht wichtig sind, hat sich ja jetzt offiziell zu Erdogan bekannt. Er hat jetzt gesagt, wählt den Erdogan. Und damit kann ja der andere einpacken.
Ja, also es ist, wird immer unwahrscheinlicher, dass er gewinnt. Das ist natürlich fatal für die Anhänger, weil die dann sagen, ich bleibe zu Hause. Das ist ja das Schlimmste, was sie machen können. Genau. Wenn man jetzt sagen würde, wir kämpfen trotzdem und wenn das alle mitmachen würden, dann gäbe es schon noch eine Chance. Aber die Wahlbeteiligung war ja bereits sehr hoch, also da ist nicht mehr viel zu holen. Und die Bevölkerung ist ja wirklich extrem gespalten. Das sieht man auch an der parallelen Parlamentswahl. Da hat nämlich Erdogans Parteienbündnis aus AKP, dann die noch weiter rechts stehende MHP und dann noch eine kleinere Partei und eine hat dann keine Prozente bekommen, aber sozusagen drei Parteien, die haben auch genau 49,5% bekommen. Allerdings, da sind wir auch wieder beim Wahlrecht irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber die haben 323 Sitze von 600, das heißt also eine komfortable Mehrheit, diese Rechts- Koalition. Mhm. Das heißt, selbst wenn Kılıçdaroğlu gewinnt, müsste er mit diesen Leuten regieren. Er müsste eine Koalition eingehen. Ich sage es in der nächsten Woche noch, wenn dann können wir es vergessen. Also wir haben gesagt, wenn der tatsächlich gewinnen sollte, dann gibt es eine Sonderfolge. Wenn er nicht gewinnt, dann machen wir Business, dann machen wir Dienst nach Vorschrift.
Nö, dann lassen wir eine Folge ausfallen, so. Aus Protest.
Ja.
Okay.
Ja, und also es dazu käme ja noch, also es gibt im türkischen Parlament so drei große, Fraktionen, beziehungsweise nicht Fraktionen, sondern Parteienbündnisse. Das ist eben das, was von der AKP angeführt wird, dann das von der CHP angeführte republikanische Bündnis und dann noch, die Kurden, beziehungsweise die Kurden sind auf dem Ticket der Grünen da reingekommen, weil sie Angst hatten, dass ihre Partei vor der Wahl verboten wird und da haben also gesagt, wir gehen jetzt auf die Listen der Grünen. Die haben also auch über 10% geholt und sitzen da eben auch drin. Das ist auch tatsächlich ja ein Riesenproblem für Teile dieses, sage ich mal, demokratischen Bündnisses, weil die sagen, ja, mit den Kurden wollen wir so wenig wie möglich zu tun haben. Da gab es zwar den Wahlaufruf der Kurden, aber mehr, also ob man dann mit denen regieren würde. Und das heißt, das ist wirklich leider zugunsten von Erdogan so eine Dreiteilung dieser Parteienlandschaft.
Ich hatte ja wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine ähnliche Situation hatten wir ja vor zwei Jahren in Ungarn, wo das ja so ähnlich war, wo sich die gesamte Opposition auf einen Gegenkandidaten zu Viktor Orban geeinigt hat und er trotzdem wieder ganz knapp die Mehrheit geholt hat.
Na, so knapp war es gar nicht, weil in Ungarn ist halt nochmal ganz extrem, weil es da Wahlkreise gibt und so, da ist dann der Erdrutschsieg einfach ganz groß. Also der Orban hat ja unter 50%, der hat aber fast die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und ja, so war das immer. Und in Polen ist es ähnlich, da hat die Peace-Partei hat nie 50% gehabt.
Auch schön, aber schön, dass du nicht Piss-Partei sagst. Das finde ich schön.
Das, weißt du, manche Witze macht man ein paar Jahre lang und die sind jetzt nun auch schon seit 8 Jahren dran. Also ich kann nicht 8 Jahre lang Piss-Partei sein.
Hast du das damals auch gemacht, Piss-Partei? Und wie hieß die Ministerpräsidentin?
Die hieß Beata Szydło.
Szydło. Also Szydło, wenn man es richtig, aber Szydło eigentlich. Ja, ja, aber
genau. Szydło. Ich habe Szydło gesagt. Und,
natürlich
und das Oppositionsbündnis, was sich dann auch noch bildete, hieß Kotz. KOC natürlich.
Stimmt.
Also Polen und die Türkei sind immer wieder gut für lustige Wortspiele, kann man sagen. Also wie gesagt, wir warten die Wahl ab, drücken die Türken trotzdem die Daumen, aber es sieht wirklich so aus, als könnte man da jetzt wieder die nächsten 5 Jahre sich gehackt legen.
Wie ein,
berühmter Erdogan-Freund namens Kubicki neulich zu jemand anderem sagte.
Gehackt legen.
Ja.
Das ist ja in einem islamischen Land auch wichtig wegen, pass auf jetzt, alter Thema Lukogek, Mohammed. Ja, genau, Klops der Woche aus der großartigen Late-Night-Show frisch gepresst.
Ach, da haben wir immer die Mettwitze rausgehauen. Also ich habe dir mal gezählt, es waren hunderte Mettwitze, die wir am Schluss also aufgehäuft hatten.
Mettwitze? Ja. Gut, sehr schön, machen wir nicht. Machen wir vielleicht doch. Vielleicht frage ich nochmal nach. Ich würde gerne ganz kurz über Karikaturen reden. Und zwar war gestern bei uns in der Zeitung eine Karikatur. Die stelle ich jetzt aber nicht hier unter die in die Shownotes, weil ich immer nicht weiß, was mit den Rechten ist. Also beschreibe ich die kurz. Du siehst ein zweigeteiltes Bild. Einmal ein Bild von Franz Müntefering, wie er sagte, Opposition ist Mist. Das hat er ja, glaube ich, 2002 bei der Wahl gesagt. Und dann einen Strich und dann siehst du Christian Lindner, der sagt, ja, aber nicht, wenn man in der Regierung ist. Das fand ich sehr lustig, weil ich ja immer schon sagte, die größte Oppositionspartei im Moment ist die FDP. Und heute war eine schöne Karikatur, die fand ich sehr lustig. Du siehst so 3, 4, 5, 6, 7 GSG 9 Bundesgrenz, also hier GSG von der Bundespolizei, Beamte, die sahen, die Razzia war sehr erfolgreich und halten 3 Prittstifte hoch. Denn unsere Polizei hat eine Razzia bei einer... Ja, bei einer Terrorzelle, kann man ruhig sagen, der letzten Generation gemacht. Die haben da irgendeine Wohnung durchsucht. Fragt man sich, was sie da finden wollten.
Ja, also 7 Wohnungen von den führenden Köpfen halt. Mhm. Ja, was wollten die da finden? Also es ist ja immer so, bei einer Durchsuchung weiß man ja noch nicht, was man dann finden wird und hofft natürlich... Ja,
man geht ja rein mit dem Ziel. Ne?
Ja schon, also man will belastendes Material finden.
Und jetzt nicht Familienschmuck oder so.
Vielleicht schiebt sich der eine oder andere Polizist da was ein.
Hallo, nein, wir redest du über unsere Polizei.
Nein, also ja, was soll man dazu sagen?
Genau. Ja, aber wie finden wir denn jetzt die Aktion gegen die Klimaterroristen?
Naja, also formal ist es ja kriminelles Handeln, was die nicht nur begehen, sondern auch ankündigen. Die sagen ja teilweise, wenn sie vor Gericht stehen, sagen sie, ich würde es jederzeit wieder tun. Ja, deswegen gab es ja auch schon mal unbedingte Haftstrafen, also ohne Bewährung, weil das Gericht dann gesagt hat, ja okay, also Wiederholungsgefahr ist ja hier nicht nur gegeben, sondern sie ist ja sogar sehr wahrscheinlich.
Also sogar angekündigt.
Und da ist die Bewährung als Erziehungsmittel ja dann, fällt dann ja flach. Also insofern formal ist das ja die Ankündigung von Straftaten. Und dann kann man schon sagen, das ist natürlich, das rechtfertigt gewisse Maßnahmen.
Ja. Bloß nun ist es ja so, ich habe ja, also wer hat den Begriff Klimaterrorist als erstes in die Öffentlichkeit gebracht? Das war schon Söder, oder?
Das war bestimmt Dobrindt.
Dobrindt. Was ist hier heute eigentlich los? Ist ständig mein Handy hier am Klingeln? Ich muss mal gucken. Nö, das ist nichts Wichtiges. Gut. Das Problem ist, das stört immer so ein bisschen die Aufnahme, deswegen muss ich das Handy so weit weghalten. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall gab es denn mal bei Mr. Wissen to Go, glaube ich, auf YouTube, gab es mal einen Vergleich zwischen der RAF und der letzten Generation, und das haben auch einige andere Nachrichtenmagazine gemacht. Und die RAF war ja, zumindest die Aktionisten, damals hießen sie ja noch nicht RAF, hatten ja auch erstmal einen Protest. Interesse gegen, also der so aus der 68er-Bewegung rausgegangen ist. Und der große Unterschied, da ging es ja nur um politische Verhältnisse zu ändern. Die letzte Generation hat ja Angst um Leib und Leben. Das muss man ja wirklich sagen. Die haben ja Angst um ihr Leben.
Naja, aber das hatte die RAF auch. Da gab es also von Ulrike Meinhof in der Zeitschrift Konkret und in anderen Zeitungen, gab es ja so Weltuntergangsartikel, wie schlimm das alles ist und also, dass die Menschen unterdrückt werden in der dritten Welt und dass die Armee die Wurzel allen Übels sind. Also diese missionarische, religiöse Komponente, das hatten die eben auch. Und wenn man muss Leuten nicht, das ist ja wie bei Corona-Leugnern oder Impfgegnern, man muss den Leuten nicht ihre komplette Angst einfach eins zu eins glauben. Ja, wenn man sagt, ich habe Angst davor zu sterben. Ja, okay, ich habe vielleicht auch Angst zu sterben, aber ich mache damit nichts. Ja?
Naja, also weil die Frage ist jetzt, besteht die Gefahr, also im Moment sind die einhelligen Berichte wohl eher nicht, aber dass die sich so radikalisieren, dass es wirklich zu Terroranschlägen kommt.
Ja, also das eine Sache war ja, das liegt schon länger zurück, es gab eine ein Anschlag auf irgendwas, was war das? Jetzt muss ich auf so eine Art Pipeline, also nicht auf die in der Nordsee. Das waren andere oder es war niemand. Aber da Was war das denn?
Du meinst jetzt Nord Stream 1, das war Putin selber. Putin ist mit dem Kampftaucheranzug, natürlich mit freiem Oberkörper, ist ja persönlich in die Ostsee und hat da mit dem Nagelbohrer. Das ist meine Meinung, aber gut.
Ja, also es gab eben eine Sache im 2022 gab es, ja, das werde ich hier ganz mal kurz, tut mir leid,
wie unvorbereitet. Nur alles gut, Google im Podcast, ein Traum.
Genau, also da gab es eine Aktion, die man auf jeden Fall als, also gab es dann fünf Stunden Ausfall eines Kraftwerks.
Wow.
Naja, was heißt wow? Das ist schon arg, weil das...
Naja, da deswegen, so, ja, wow.
Ach so, okay.
Das war ernst, das war diesmal nicht
also,
ironisch.
Nicht mit Augenzwinkern, also wir genau. Müssen uns umbenennen. Genau. Und genau, da kann man schon sagen, das ist was vom Kaliber her anderes als diese Kleberei. Ja, natürlich, also man muss ja kriminelle Vereinigungen auch nicht miteinander vergleichen. Dazu zwingt einen ja keiner. Also man sollte die einen, also es gibt ja keine Gleichheit im Unrecht. Und die werden Richtig. Auch nicht zu lebenslang verurteilt, so wie die RAFler, sondern eben ja dann zu ein paar Monaten unbedingter Haft, wenn sie vor Gericht einfach so dreist sind und weitere Sachen ankündigen.
Wobei, wenn sie irgendwann so radikal wären wie die RAF, wären sie natürlich auch zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja,
aber wie gesagt,
also die Gefahr ist tatsächlich aus meiner Sicht auch sehr gering, aber
genau. Man,
letztlich geht es ja auch um Einzelpersonen und die werden sich auch nicht einig sein. Wenn die Aktionen planen, sagen sie auch, ah nee, du und ach nee,
genau.
Ich mach auch nicht mit.
Du, es sind so. Ja eh schon Querulanten. Also,
ja klar. Ja, also Wichtigtuer letztlich und ihre eigene, das, also die Befindlichkeit von einem selbst ist ja das höchste Maß aller Dinge für diese Leute. Und deswegen ja, finde ich das, ja nee, also wenn ich vor was Angst habe, dann mache ich ja keine politische Aktion draus.
Ja, auch gar nichts zu tun ist eine politische Aktion, aber jetzt werden wir philosophisch.
Ja, und deswegen also auch diese, auch die Namensgebung, letzte Generation, das ist ja auch extrem religiös und es ist auch, altersfeindlich letztlich, weil die dann sagen, ja, ihr Alten habt die Welt kaputt gemacht, statt zu sagen, ja, von wem werden wir denn mal das Haus, in dem wir wohnen, erben? Das sind die Alten, weil es gab also generationenweise nach dem Krieg einfach Wohlstandserarbeitung durch die Alten. Ja, wenn man die alle scheiße findet, dann sollte man deren Erbe auch nicht antreten.
Genau. Aber wie gesagt, war aber bei der RAF ja sicherlich auch nicht anders. So grundsätzlich Sympathien hat man natürlich schon für die Klimakleber.
Naja. Ich nicht, weil es ist wirklich, es geht ja dann letztlich nur um die Strafe, also bei der Demo, die dann gestern Abend auch ganz spontan war, ging es ja nicht ums Klima, sondern ging es ja darum, diese Leute quasi strafrechtlich in Ruhe zu lassen. Und letztlich war ja die RAF eigentlich ab der Verhaftung der Leute ab 1972 damit beschäftigt, also in zweiter und dritter Generation dann damit beschäftigt, diese Leute freizupressen. Dann haben sie sich umgebracht, da saßen aber die Nächsten schon wieder im Knast, musste man die freipressen. Das heißt,
also, die
kreisten auch nur um sich. Das heißt, das ist ja durchaus eine Parallele zu sagen, ja, wir sind doch die Guten und wir müssen jetzt irgendwie,
Nein, also was ich damit meine, ist, dass ich grundsätzlich den Protest für klimafreundlichere Politik grundsätzlich erstmal begrüße.
Ja, das merkt man allerdings auch an den Zahlen bei Fridays for Future. Die sind längst nicht mehr Fridays, sondern die sind nur noch zweimal im Jahr und dann kommen
ja,
da
gut,
ein paar
gut,
Hunderttausend,
gut,
aber auch weniger als es mal waren. Ja,
das du, heißt, alles gut.
Die sind hier, das passiert ja und Fridays for Future distanziert sich ja auch regelmäßig von den Klimaklebern. Zumindest die meisten.
Genau. Also das ist halt, die Frage ist, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie mein Bundeskanzler, der sagen würde, diese Proteste sind nicht sinnstiftend, aber da ist natürlich schon die Frage, worum geht's eigentlich? Weil die machen aufmerksam, ja, und das ist gut, man muss aufmerksam auf das Problem machen und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder und nicht sagen, ja, das mit dem Klima nervt, wir haben es begriffen. Nein, habt ihr offensichtlich nicht, weil der CO2-Ausstoß ja immer noch steigt. Und ja, wir in Deutschland können ja nicht alleine die Welt retten. Nein, können wir nicht, aber wir können mitmachen. So.
Ja gut, das aber ist natürlich ganze ein Bullshit-Argument, was
ja, ja, natürlich. Ja. Aber das Problem ist, dass jetzt gar nicht mehr über Klima geredet wird, sondern es wird nur noch über das Kleben, über Verkehrsbehinderung und so weiter und so fort geredet. Und insofern stimme ich dir dazu. Aber ich meine, grundsätzlich sind die Sympathien für Klimaproteste bei mir schon vorhanden.
Tja, also da ich kein Auto fahre, bin ich jetzt auch noch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden auf der Straße von irgendwelchen Staus.
Ja. Wobei aber man muss natürlich auch dazu sagen, du bist Schwabe. Du hast ja nachhaltiges Leben quasi erfunden. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal jemals was weggeschmissen hast.
Die Schwaben haben die Autos erfunden. So rum ist es leider. Ja, also nachhaltiges Leben oder sparsam, da ist das, also das Auto hat ja nichts mit Sparsamkeit zu tun. Das ist ja das Absurde. Man kann den Deutschen ja nicht sagen, Leute, kauft euch alle mal eine Wahlkarte 100 oder kauft euch irgendwelche Netztickets und schmeißt euer Auto auf den Müll oder verkauft es teuer, lasst es ausschlachten. Ja, jeder Mensch würde damit Unmengen an Geld sparen. Aber so funktioniert es ja nicht. Ich brauche ja mein Auto ganz dringend, ist ja immer die Antwort. Ja,
dann kauft euch aber kein neues.
Ja, und ich brauche noch größer als letztes Mal und noch größer. Also der Trend ist ja immer größer, weil das heißt, Mensch, es könnte ja mal sein, dass ich irgendwie eine Traverse transportieren muss oder so. Die muss dann auch komplett reinpassen, ja. So.
Genau. Naja, ich glaube, dieser SUV-Trend, wir haben ja im Moment in Deutschland, glaube ich, weiß nicht, 20 Millionen SUVs oder so inzwischen zugelassen, wo Olli Welke heute schon mal sagte, wusste gar nicht, dass wir so viel Förster in Deutschland haben. Das ist natürlich auch, ein SUV ist, ich bin ja in letzter Zeit durchaus mal 3, 4, 5 Mal SUV gefahren, weil ich meinen lieben Vati irgendwo immer mal hinfahren musste, kann er im Moment halt nicht selber. Und das ist schon bequem. Das muss ich sagen. Du sitzt ein bisschen höher, hast aber trotzdem das Gefühl, du sitzt im PKW und so. Ich kann das schon verstehen. Also ist doch meiner Meinung nach...
Und der Schock, wenn man jemanden überfährt, ist halt auch nicht so groß, weil man es gar nicht merkt.
Wollte ich gerade sagen. Also du merkst es nicht. Ja? Also glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich schon mal jemanden überfahren habe. Ich habe es ja nicht gemerkt. Ja, geil. Also Klimakleber, ja. Also ich bin denn da immer, gerade auch was die Razzia betrifft, wenn es rechtsstaatlich korrekte Gründe gibt, ist das schon okay. Und gegen Verhaftungen politisch zu protestieren, finde ich auch immer irgendwie insofern doof, weil es ja in dem Sinne keine politische Verhaftung war. Dazu ist ja der deutsche Rechtsstaat gar nicht in der Lage, jemanden politisch zu verhaften. Also schon, wenn man gegen Gesetze verstößt, die politisch gewollt sind. Mhm. Zum Beispiel jetzt mal ganz blöd ein Hakenkreuz zu verbieten und jemanden zu bestrafen. Oder sagt dir Melanie Müller was?
Nee.
Die war mal Dschungelkönigin und...
Ach, dann müsste sie mir natürlich was sagen.
Ja, und war mal bei Germany's Next Topmodel, glaube ich, 15. oder so. Keine Ahnung, ist das so ein It-Girl, wie man heutzutage sagt. Und die ist jetzt wohl auch vor Gericht, weil die singt wohl auch und gibt Konzerte und hat wohl bei einem ihrer Konzerte mehrmals den Hitlergruß gezeigt. So, das ist ja verboten, deswegen steht sie vor Gericht. Nun könnte man ja sagen, dass sie ja jetzt, das ist politisch motiviert, weil ein Hakenkreuz ja ein verfassungsfeindliches Symbol ist. Aber auch das hat ja Gründe, also es ist immer so ein bisschen zweischneidig. Wobei ich nichts dagegen habe, dass Melanie Müller vor Gericht, aber das ist jetzt.
Solange sie da nicht singt.
Genau. Gut.
Ja, also wir lassen da mal, wir warten da mal ab, was da rauskommt bei diesen Ermittlungen. Aber ja, es wird, das ist ja eben auch das Geschäft, die wollen ja vor Gericht kommen. Also es ist ja nicht so, wir haben es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, also wenn die jetzt was blockieren würden und keine Sau, würde die Polizei rufen. Und die kennen dann auch nicht. So, ja, dann wäre es ja sehr enttäuschend. Dann würden die heimkommen in ihr Camp und sagen, Mensch, wir wurden heute gar nicht verhaftet.
Genau.
Da insofern sind die ja, also dieses Märtyrertum, das kotzt mich halt an, weil das die Welt, die Weltgeschichte ist halt voll von Leuten, die sich viel zu wichtig genommen haben. Also die könnten ja viel friedlicher verlaufen sein, wenn man nicht denkt, meine Meinung ist jetzt die absolute und sie muss unbedingt, muss von jedem angenommen werden. Und wenn nicht, dann gibt es Ärger und so weiter. Ja, diese Lockerheit, das fehlt halt den Leuten.
Du, das ist aber auch mehr als verständlich. Und wie sagte schon mal ein großer deutscher Philosoph, ich weiß gerade nicht wer, die Friedhöfe sind voll mit unentbehrlichen Menschen.
Ja, und die Straßen auch inzwischen. Und zwar auf beiden Seiten.
Genau.
So, gut. Was wir noch hatten,
fast durch.
Was wir noch hatten, also zwei Themen noch zum Thema, wie ein Wahlrecht auch Wahlergebnisse beeinflussen kann. Nämlich kürzlich, ging bei uns ganz unter, die Wahl in Thailand.
Ach Gott.
Ja, also vor 8 Jahren war ja Putsch und jetzt war die erste richtig freie Wahl dort wieder. Die Opposition hat auch 64% der Stimmen gewonnen, hat aber jetzt nur 40% der Sitze. Warum? Also es gibt ein Parlament und einen Senat, aber den Ministerpräsidenten wählen beide zusammen. Und der Senat ist halt ernannt von der Militärregierung und das bleibt auch so. Und das heißt,
da wird sich nichts ändern.
Ja, also man müsste noch eine größere Koalition schmieden als sowieso schon. Das ist möglich, aber es ist noch nicht klar. Aber das ist wirklich so, ja, wählt mal ruhig, aber was dann passiert, das bestimmen wir.
Genau.
Aber es kann auch klappen. Es gab ja, das bekannteste Beispiel ist ja 1989 in Polen, die sogenannte halbfreie Wahl. Da wurden dann alle Sitze, die frei gewählt wurden, von einer Partei, nämlich von der Solidarność, bestückt, und die Regierung hatte dann tatsächlich die Mehrheit verloren. Und zwar, weil die Opposition 100% bekam.
Na ja, immerhin.
Und dann hat es gereicht. So, und dann natürlich das Wahlrecht in Griechenland ist auch in aller Munde.
Ja, Syriza, ne? Ich wusste gar nicht, dass Alexis Tsipras noch lebt, aber hat man mal wieder gehört, den Namen, schön.
Ja, aber er hat es selber nicht geschafft, er hat sogar schlechter abgeschnitten als erwartet, und gewonnen hat die regierende Partei Nea Dimokratia.
Genau.
Und die hat 40% gekriegt.
Wow, das ist so die CDU, ne?
Genau, und hat trotz allem, also und hat 40% und hat jetzt fast 50% der Sitze. Könnte man denken, ist okay, ja, weil oft, die haben zwar eine 3%-Hürde, aber da sind auch viele drunter gefallen. Also da kommen eben nicht 100% der Sitze raus. Und deswegen, das ist so. Es gab immer einen sogenannten Mehrheitsbonus bei griechischen Wahlen, nämlich die stärkste Partei hat 50 Sitze einfach erstmal bekommen und von den restlichen 250 wurde dann proportional verteilt. So, und genau das hat Syriza, also vor 8 Jahren oder so, abgeschafft.
Genau.
Es gibt diesen Bonus jetzt nicht mehr. Es gab aber keine einzige Wahl, bei der dies angewandt wurde, weil immer in der griechischen Verfassung steht, also wenn ein Wahlrechtsgesetz beschlossen wird, dann kommt es darauf an, wird es mit 2/3 Mehrheit beschlossen, dann tritt es bei der nächsten Wahl in Kraft. Wenn es aber nur die relative Mehrheit bekommt, dann tritt es bei der übernächsten Wahl in Kraft.
Also bekommt auch die Wahl.
Genau, nee, 2019 war diese nächste Wahl, bei der es noch nicht galt, weil Syriza nicht die 2/3 Mehrheit bekam. Und dann kam aber die Nea Dimokratia dran.
Und die hat es wieder abgeschafft.
Die hat es wieder abgeschafft. Das also heißt, es gab nie eine Wahl ohne Mehrheitsbonus, aber die haben diesen Mehrheitsbonus sozusagen relativiert. Jetzt gibt es nicht mehr 50 Sitze, die auf die gestärkste Partei entfallen, sondern 20 auf die stärkste Partei und dann noch alle Parteien, die über 25% liegen, kriegen bis 40 sozusagen für jedes halbe Prozent. Du schläfst schon wieder ein, aber.
Nö, alles gut. Nee,
das ist jetzt wichtig. Für jedes halbe Prozent kriegen sie einen Sitz. Also von
25, das ist klausurrelevant.
Von 25 bis 40. Ja. Nach Adam Riese sind es 30 Sitze. Also wenn man über 40% hat und stärkste Partei ist, hat man auch 50 Sitze. So. Allerdings andere Parteien können auch profitieren. Ist bei dieser Wahl eben nicht der Fall, weil Syriza als zweitstärkste nur 20 hat. Und deswegen bleibt alle, also ist quasi de facto, haben die ihren Mehrheitsbonus von 50 bekommen und trotzdem nicht die absolute Mehrheit.
So, und jetzt gibt es ja noch Neuwahlen, ne? Habe ich jetzt klingeln hören.
Und jetzt gibt es Entschuldigung. Das ist ganz falsch, was ich gesagt habe. Also bei dieser Wahl galt dieser Mehrheitsbonus tatsächlich nicht.
Und deswegen haben sie es nicht geschafft.
Weil auch Nea Dimokratia hatte bei der Wahlrechtsänderung nicht die Zweidrittelmehrheit. Deswegen wird es bei der nächsten Wahl gelten. Und dann sagt der Regierungschef, der Wiedergewählte, der mit der Regierungsbildung jetzt Beauftragte, sagt, dann lasse ich einfach nochmal wählen, weil es ja dann gilt. Dann kriege ich ja diesen Mehrheitsbonus. Mit demselben Wahlergebnis würde er ja jetzt nicht 50 Sitze mehr kriegen, weil das wird ja dann von ihm auch wieder proportional abgezogen. Aber sagen wir mal, 40 Sitze mehr kriegt er dann mit demselben Wahlergebnis. Und schön. Es ist ja zu erwarten, dass er sogar noch Prozente dazu gewinnt, weil das Volk gesehen hat, der hat doppelt so viel wie die Konkurrenz, wie die stärkste Konkurrenz, und dann wählen wir den auch. Das heißt, also das ist echt absurd. Ich weiß nicht, wie der griechische Staatshaushalt aufgestellt ist, aber vielleicht zahlt die EU da auch ein bisschen was drauf für die Neuwahl.
Das werden wir sehen. Ja. Aber gut, mein Gott, ganz ehrlich, also die griechischen Verhältnisse sind mir immer noch lieber als die türkischen oder die thailändischen oder die amerikanischen.
Und da gab es jetzt, das ist ja immer so eine Polonaise bei der Präsidentin, das wissen wir von 2012 noch, die aufmerksamen Leute, damals der Präsident über 80 Jahre, und da gab es immer diese Tür und der machte immer auf und stand immer jemand anders davor. Also es müssen, der Regierungsauftrag geht erst immer an die stärkste Partei, und wenn der Nein sagt, dann geht er an die zweitstärkste und drittstärkste, und dreimal wird er dann immer Klopf, 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 wer ist jetzt davor? Achte, hallo! Damals war es ja auch so, da musste, wurde quasi, aber da wurde ernsthaft alles ausgeschöpft, alle Sondierungsmöglichkeiten, und dann hat der Präsident nach dem dritten Mal dann die Tür nicht mehr aufmachen müssen, sondern gleich die Neuwahl angesetzt. Und diesmal hieß es, wir machen quasi die Polonaise alle innerhalb weniger Stunden, nur pro forma, weil der Stärkste hatte kein Interesse, eine Koalition zu schmieden, und die anderen beiden hatten keine Chance. Tsipras und der PASOK-Chef, den ich jetzt nicht kenne. Ja, und deswegen ist das jetzt schon 5 Wochen später, also am 25. Juni ist die nächste Wahl. So.
Und das wird vermutlich genauso ausgehen, aber dann haben sie wieder Mehrheitsbonus und dann wird alles
gut. Ja, also man kann irgendwie Wahlrecht noch deutlicher absurd machen als in Deutschland, wollte ich damit sagen.
Und das ist schon schwierig.
Das ist schon schwierig.
Ist das Wahlrecht jetzt eigentlich in Deutschland, ist das jetzt schon in Gesetzgebungsverfahren?
Das ist also ja schon
im Lesung, Gesetz. Zweite Lesung und
nee, das ist Quatsch. Ja schon im Gesetz gewesen. Im November hatten wir darüber gesprochen. Stimmt gar nicht. Wann war das? Im März war das.
Genau. Und ist jetzt durch? Also findet die nächste Bundestagswahl?
Das ist durch. Der Bundesrat hätte Einspruch erheben können.
Hat er aber nicht.
Hat er nicht, weil es ja auch eine absolute Mehrheit braucht. Das ging nicht. Und deswegen ging das gut durch.
Okay, also wird tatsächlich...
Aber es liegt noch vor dem Bundesverfassungsgericht, aber da liegt ja, wie gesagt, noch die Klage gegen die letzte Wahl. Genau. Also die haben da einiges zu tun und ja.
Also wird es höchstwahrscheinlich im nächsten Bundestag keine CSU geben und keine Linkspartei, aber das hatten wir ja wenigstens schon mal.
Können wir ja, wenn wir dann auf das Jahr 2050 vorausblicken, können wir auch 25 vorausblicken, können wir ja mal eine Wette machen.
Sehr gern.
So, gut. Ich habe nur einen kleinen Rausschmeißer. Heute ist ja wieder Sitzungswoche im Bundestag.
Sehr
und
schön.
Heute wird ein Antrag von einer Partei, du darfst gleich raten, welche Partei behandelt. Es wird nämlich, in dem Antrag steht, in der Klimaschutzpolitik soll ein Moratorium eingelegt werden. Das ist
unfassbar. CDU?
Nein.
Das letzte Moratorium kam von der CDU.
Ach so, nein, aber also die AfD hat beantragt, dass natürlich man jetzt einfach erstmal nichts mehr macht. Und genau. Im Gesetz steht leider nicht, dass das Klima selber auch ein Moratorium einlegen sollte, sonst wäre es ja konsistent.
Genau. Naja, das ist wie wenn du überfallen wirst und sagst erstmal Auszeit. Jetzt gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit.
In dem Film Aristocats gibt es ja die Szene, wo der böse Butler dann von den ganzen Tieren irgendwie daran gehindert wird, diese Katzen in ein Paket zu sperren, wegzuschicken. Und dann gibt es auch so eine riesen Kampfszene und diese kleine Maus muss irgendwie ein Schloss nach Gehör öffnen und sagt, Ruhe! Und dann stehen alle so still. Und der Butler hat noch so eine Katze am Schwanz in der Hand und die baumelt dann noch so zu Ende. Ruhe! Und dann, jetzt geht's weiter.
So, sehr schön. Ja, du, das wäre ja auch für Krieg werden. Also die könnten ja auch mal ein Moratorium in der Ukraine zum Beispiel machen.
Sag das mal Alice Schwarzer.
So, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Worauf es auf jeden Fall hinauslaufen wird, ist, dass wenn ihr uns schreiben solltet, dass wir das hier tatsächlich im Podcast auch zitieren werden, was wir diese Woche wieder nicht hatten. Aber das kennen wir ja nicht anders. Aber wenn ihr schreiben wollt, schreibt eine E-Mail an luke@hengstmanns.de oder kommentiert direkt unter diese Folge auf unserer Homepage auf luke.hengstmanns.de oder schreibt eine WhatsApp an 0391 40 255 40. Ansonsten danke ich dir, Tilman, wünsche dir eine schöne Woche bis nächsten Donnerstag, hoffen, dass politisch ein bisschen mehr passiert. Und ansonsten Tschüssikowski. Bis denn. Tschüss.